Und zwar möchte ich erstmal eine Aussage treffen, und zwar Gottes Liebe, oder? Amen. Und ja, das glaube ich von ganzem Herzen, aber ich hatte damals so ein kleines Problem. Es ist ein Problem, das mir öfters aufgetaucht ist. Ich konnte da ein paar Sachen nicht zusammenbringen. Und ja, stell dir das so vor, ich male das jetzt einfach mal so aus. Ich war irgendwo in der Gemeinde und da saß ich dann und der Pastor war am Predigen und ja, Gott ist Liebe und Gott liebt dich und mich und alle Menschen. Und ich so, yes! Und dann bin ich so nach Hause gegangen, so nach dem Motto so, und hab meine Bibel aufgeschlagen, so, ja, Altes Testament, sage so, spricht der Herr, die Leichname der Menschen werden fallen wie Dünger auf dem freien Feld, etc., etc. Und ich so, hab die Bibel wieder zugemacht und weggepackt, so nach dem Motto, also so. Und das, ich konnte das nicht zusammenbringen. Wenn ich manche so diese Passagen gelesen habe im Alten Testament, das hat mir so Bauchschmerzen bereitet. Das hat meinen Glauben angegriffen. Ich so, ist Gott wirklich Liebe, wenn ich sowas lese? Und ich möchte diese Verknüpfung heute erstellen zwischen, so ein bisschen zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und die Frage so ein bisschen klären, wie ist der Zusammenhang eigentlich von Gerechtigkeit und Liebe, von Richten und Gnade? Genau. Da beginne ich. Punkt 1, wir befinden uns im Alten Testament. Genau. Nun, Gott hat die Welt geschaffen. So, und dann hat er den Menschen geschaffen, ja. Und es war nicht Gottes Wille, dass der Mensch Böses tut, aber der Mensch hatte einen freien Willen. Denn Gott wollte eine Beziehung zu den Menschen führen. Er wollte wirklich Gemeinschaft mit ihm haben. Und damit das aber richtig ist, damit das echte Liebe ist, sowohl von Gott aus zu den Menschen, aber auch von den Menschen zu Gott, brauchte der Mensch nun mal einen freien Willen. Und zu dem freien Willen gehört auch, dass der Mensch sich zu was Böses entscheiden kann. Und wie wir das ja, glaube ich, alle kennen, ist es so geschehen, der Mensch hat sich dazu entschieden, Böses zu tun, sprich Sünde. Nun, Gott ist zu 100% gerecht, ja. Wir sagen immer, Gott ist heilig. Und wenn wir sagen, dass Gott heilig ist, dann bedeutet das, dass er in seinen Wesenszügen, die er hat, vollkommen ist. Das heißt, wenn wir sagen, dass er heilig ist und er ist gerecht, dann ist er zu 100% Gerechtigkeit. Da ist kein einziger Funke Ungerechtigkeit. Nun hat sich der Mensch aber dazu entschieden, etwas Böses zu tun und er konnte keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben, weil an den Menschen diese Ungerechtigkeit jetzt dran war, ja. Diese Schuld der Sünde. Und der Mensch hat dadurch auch eine sündhafte Natur bekommen. Er war nicht mehr in der Gemeinschaft mit Gott. Er war abwesend. Also Gott war als das Gute abwesend. Der Mensch, man könnte sagen, der Mensch hat eine sündhafte Natur. Man könnte es auch anders sagen. Ja, alle Menschen auf der ganzen Welt bauen unkontrolliert Mist. Und so sah das dann aus. Und Gott steht jetzt darüber. Und wisst ihr, Gott sieht nicht einfach nur zu, wenn Menschen Böses tun. Denn es ist seine Schöpfung. Und er liebt seine Schöpfung. Aber sein Wille ist Gerechtigkeit. Und er steht auch, wir lesen das öfters, als Richter über der Welt. Und das ist halt immer das, was mich so, Gott der Richter, so, ja, damit beschäftige ich mich jetzt nicht so gerne, so, ja, Gottes Liebe, so. Aber da wollen wir weiter drauf eingehen. Genau, Gott sagt von sich selbst, ich lasse keine Sünde ungestraft. Gut, was genau macht eigentlich ein Richter? Ich will das mal so ein bisschen skizzieren. Ein Richter ist dazu da, dass da, wo Ungerechtigkeit entstanden ist, Gerechtigkeit ist ja ein Zustand, Gerechtigkeit ist ein Idealzustand, und da, wo Ungerechtigkeit entstanden ist, hat der Richter nun die Möglichkeit, dieses Ungleichgewicht, der Rechte könnte man sagen, mit einem Urteil wiederherzustellen. Könnt ihr mir folgen? Ich kann es auch mit einem Beispiel meinetwegen jetzt, Bauer A hat Bauer B ein Schaf gestohlen. Also wir bleiben jetzt in diesem alten testamentlichen Bild. Und jetzt ist da ein Rechtsungleichgewicht, das Ungerechtigkeit, ja, weil Bauer B ein Recht auf sein Schaf hatte. Sagt der Richter, okay, ich stelle die Gerechtigkeit wieder her, indem jetzt der Bauer, der das gestohlen hat, dem zwei Schafe gibt dafür. Ja, sodass dann der eine wieder das hat, was ihm gehört, der andere aber auch im gewissen Sinne bestraft ist und dadurch dann dadurch lernen soll, das nicht nochmal zu tun und einfach mit der Konsequenz dann leben muss. Genau, der Richter stellt Gerechtigkeit wieder her und sein Werkzeug ist das Urteil. Jetzt ist es aber nicht so, dass ein Richter sagen kann, ja, ich mach das so nach meiner Laune, ich guck mal so, mal wie ich drauf bin, dann mache ich mal so ein Urteil, dann mache ich das mal so. Nee, die Urteile basieren immer auf einem Gesetz, auf einem unparteiischen Gesetz. Das Gesetz definiert, wo ein Urteil nötig ist, es definiert, was Gerechtigkeit ist, beziehungsweise wo Gerechtigkeit eingetreten ist und ja, was für ein Urteil genau nötig ist, um das jetzt wieder herzustellen. Und man könnte sozusagen, es ist so eine Art Gerichtsanleitung. Und wir finden auch sowas, ja, dieses Gesetz auch in der Bibel. Und zwar ist das, was Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und zwar hat Gott das Volk Israel aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Und er wollte, das hat er nicht einfach mal so gemacht, er wollte einen Bund mit ihnen eingehen, weil er hatte was mit diesem Volk vor. Und damit Gott einen Bund mit Israel, mit dem Volk, mit den Menschen haben konnte, musste Israel die Bedingung erfüllen, dass sie gerecht leben, dass sie gewisse Gesetze befolgen, damit Gott unter ihnen sein kann, sie führen kann und sie segnen kann, weil Gott eben 100% gerecht ist und nicht dann einfach sagen, okay, Israel ist genauso ungerecht wie alle anderen, aber ich mache Staat jetzt mit ihnen irgendwas. Deswegen mussten sie halt von irgendwo einen Plan haben, wie sie leben sollten und wie das aussehen soll. Gott hat dann gesagt, okay, das dürft ihr nicht tun, das könnt ihr nicht, das ist nicht gut. Macht das und das und das und das. Und wenn ihr euch an dieses Gesetz haltet, dann muss ich euch nicht nur richten, ich werde euch sogar segnen und ich werde mit euch sein und ich werde euch führen und ich habe was vor mit euch. Gut, Israel hat das Gesetz bekommen, das heißt, diese Gerichtsanleitung war in diesem Sinne eher für Israel, denn sie wussten jetzt so ungefähr, wie das funktioniert, aber die haben das nicht ganz wirklich hingekriegt. Und wir machen jetzt einen Zeitsprung, jetzt von der Zeit, wo Israel aus Ägypten rausgeführt wurde, bis dahin, wo die Zeit der Könige war. Die Zeit der Könige, da war das so, dass Israel mittlerweile das verheißene Land, das von Gott geschenkte, gelobte Land eingenommen hatte. Und jetzt hatten sie Könige in ihrem Land eingesetzt. Nun war das aber so, dass die Könige nicht gerade, es war immer so, dass die Könige angefangen haben, nicht nach dem Gesetz zu herrschen, was Gott Israel gegeben hatte. Beziehungsweise sie haben sie eher dazu, dass Israel, in der Bibel steht, dass Könige Israel dazu verführt haben, Sünde zu tun. Und ich finde das immer so ein bisschen grotesk. Manchmal muss ich auch wirklich ein bisschen schmunzeln, wenn ich die Könige lese. Weil dann ist halt der eine König da und der sagt dann, okay, wir bauen jetzt Götzenaltäre, ich vergieße jetzt unschuldiges Blut und mach das und das und was weiß ich und bricht alle Gesetze so nach dem Motto. Und Gott kommt dann und spricht durch seine Propheten, er hört auf, meine Gesetze zu brechen, weil sonst muss ich das und das machen, das ist ungerecht, hört auf damit. Und dann passiert das auch leider und es gibt eine Hungersnot meinetwegen oder ein anderes Volk greift Israel an und und dann gab es dann vielleicht aber den nächsten König, wurde es dann aber wieder besser, weil der König hat dann Gott gekannt und der wusste, dass Gott gnädig ist und hat die Götzenaltäre meinetwegen wieder niedergerissen und so und hat gerecht geherrscht und so und da war alles wieder gut und dann kommt der Part, wo ich halt immer so ein bisschen schmunzeln muss, weil dann kommt ein neuer König so, wo dann halt wieder Frieden ist. So, ja, hallo, ich bin der neue König, mein Name ist Manasse und ich wollte nur mal sagen, ich werde mehr Mist bauen als alle vor mir. Und irgendwann, das ging halt immer so weiter und ich glaube irgendwann, beziehungsweise nee, das sage ich noch nicht, und dann gab es halt die Zeit des Propheten Jeremia und das war schon rechts am Ende dieser Zeit der Könige, weil Israel war schon kurz vor der kompletten Wegführung, weil ich sag mal so, es waren mittlerweile viele Könige da und die haben alle das Gesetz gebrochen und das Volk dazu gebracht, das Gesetz zu brechen. Und es gab dann halt diese Gerichte Gottes, wo halt ja genau diese schlechten Dinge, diese Strafen einfach passiert sind. Und ich glaube, dass das Volk mittlerweile dieses Bild von Gott hatte, Gott der Unbarmherzige, der immer nur darauf wartet, dass er uns noch einmal die Faust aufs Auge drücken kann und so, was sollen wir bloß machen, Gott ist so groß über uns, er ist der Zerschmetterer und was weiß ich und so. Und Jeremia 9, Vers 22, Vers 23, da spricht Gott, so spricht der Herr, der Weise rühme sich nicht seiner Weisheit und der Starke rühme sich nicht seiner Stärke, der Reiche rühme sich nicht seines Reichtums, sondern wer sich rühmt, rühme sich dessen, Einsicht zu haben, mich zu erkennen, dass ich der Herr bin, der Gnade, Recht und Gerechtigkeit übt auf der Erde. Denn daran habe ich gefallen, spricht der Herr. So. Das liest man erstmal so und denkt, okay. Und ich finde, man sieht hier so wirklich Gottes eigentliches Herz so, ja. Er sagt so, sag mal, checkt ihr es eigentlich nicht? Ich bin der Herr, euer Gott. Ich will nicht der sein, der euch die ganze Zeit irgendwie eine reindrückt oder so. Oder der möchte, dass da die Ungerechtigkeit ist. Nein, ich möchte euch eigentlich sogar Gnade. Ich will Gnade walten lassen. Wer sich rühmen will, dass er irgendwas verstanden hat, dass er das verstanden hat, dass ich Gnade walten lassen will und dass ich einfach nur möchte, dass Gerechtigkeit herrscht. Gottes Herz war schon immer Gnade. Warum? Weil er die Menschen liebt. Das ist nicht was erst so vor 2000 Jahren dann plötzlich angefangen hat. Gott hat die Menschen schon immer geliebt und er wollte nie wirklich, dass dass wir halt unter diesem Gesetz so krass leben müssen, dass er immer so krass als Richter dann einspringen muss, wenn das Gesetz gebrochen wurde. Und jetzt kann man sagen, okay, aber das Alte Testament, da stehen aber diese Sachen mit den Gerichtsbotschaften, da steht immer, dass Gott zornig ist. So, da steht andau, dass Gott zornig ist, wenn man das liest, ja, Gott ist zornig über den, da ist Gott da wieder zornig und so. Und man konnte, ich hatte mal früher so, Mann, das teilweise das Gefühl, dass Gott so ein tollwütiger Gott ist oder so. Aber das hebräische Wort, also das Wort aus dem Urtext, hebräisch, ich werde es nicht versuchen auszusprechen, steht eigentlich gar nicht für das, was wir zum Beispiel unter Zorn verstehen. Wenn wir an Zorn denken, denken wir wie sowas in der Art. Aber das Wort, was da im Hebräischen für Zorn steht, das bedeutet eigentlich konsequent sein, durchgreifen. Das heißt, wenn es heißt, dass in der Bibel jemand Gott zum Zorn provoziert hat, dann geht es eigentlich gar nicht darum, dass Gott ausgerastet ist oder so wie ein Mensch, sondern es geht dort einfach darum, dass er das Gesetz, was er gegeben hat, auch durchsetzt letztendlich, ja. Man könnte sich vorstellen, das ist ein bisschen wie bei der Kindererziehung. Wenn meinetwegen stellt euch vor, ich habe einen Sohn, ich habe keinen Sohn, aber ich denke mal, mein Sohn heißt jetzt mal Alex. Und ich habe Alex verboten, ohne mich zu fragen, an den Schrank zu gehen, wo die Süßigkeiten drin sind. So, das ist das Gesetz, was ich ihm gegeben habe. Jetzt macht Alex das aber trotzdem und ich finde das raus, weil da auf einmal die Gummibärchentüte leer ist. Na, Alex, ich habe dir gesagt, dass du nicht einfach, sorry Alex, dass du nicht einfach an den Süßigkeiten-Schrank gehen sollst und dass du da keine Süßigkeiten rausgehst. Das habe ich dir gesagt, das habe ich dir verboten. So. Und dann macht der Bengel das aber nochmal. Und irgendwann hat er mich zu diesem Zorn gereizt, von dem hier in der Bibel der Rede ist, also die Bedeutung dieses hebräischen Wortes ist. Und zwar, dass ich einfach letztendlich durchgreifen muss, weil sonst tanzt der Junge mir auf der Nase rum. Dann könnte man sagen, aber wenn Gott die Menschen noch so liebt und wenn er schon da Gnade walten lassen wollte, warum hat er das nicht einfach gemacht? Warum hat er nicht einfach gesagt, okay, schwamm drüber, ich vergesse einfach alles und wir chillen und haben Frieden. Aber so funktioniert das nicht, weil ich habe darüber nachgedacht und ich habe zuerst auch diese Frage gestellt, aber Gnade muss, beziehungsweise Gnade darf nicht ungerecht sein. Es ist eigentlich am einfachsten einfach darzustellen, so stellt euch vor, ihr seid jetzt hier in einem Gericht auf dieser Erde, so wie man sich das halt so vorstellt, wie man das so aus dem Fernsehen kennt und dann heißt es plötzlich, ja, wir befinden den Angeklagten für schuldig, aber der Richter liebt diese Person und deswegen machen wir jetzt einfach Feierabend. Gnade muss auf der Basis des gegebenen Gesetzes, was da ist, gerecht sein. Es muss wie ein Puzzleteil auf das Gesetz passen. Nun geht es aber bei den Menschen, bei dem, was dieses ganze, wo es um dieses ganze Gericht geht, es geht nicht nur darum, dass zu den Lebzeiten auf dieser Erde, dass der einfach Gutes sät, der Gutes ernt, und dass der Böses sät, dass der Böses sät, Böses erntet. So, darum geht's nicht nur. Es geht um was, um die Ewigkeit. Das irdische Leben endet irgendwann. Aber aufgrund dieser sündigen Natur, aufgrund dieses Schlechten, was der Mensch von Natur aus in sich hat, kann der Mensch in der Ewigkeit nicht bei Gott sein. Das funktioniert nicht. Das funktioniert schon allein beim logischen Denken nicht, weil Gott, ihr müsst euch vorstellen, Gott ist wie Licht. Und da, wo Licht ist, da kann keine Dunkelheit sein. Dunkelheit kann keine Gemeinschaft mit dem Licht haben. Es geht also um weitaus mehr in dieser Sache. Und deswegen war es auch allgemein im Alten Testament und auch so, wenn ein Mensch immer noch diese sündige Natur hat, kann er keine Gemeinschaft mit Gott haben. Dann kann er Gott nicht auf diese Art und erleben. Also so in dieser tiefen Beziehung. Die Frage ist, was hat Gott getan? Was hat dieser eine Gott getan, der die Menschen schon immer so sehr geliebt hat, wie ich das jetzt gerade gesagt habe? Was hat dieser Gott getan, damit er trotz seiner vollkommenen Gerechtigkeit auch seine vollkommene Liebe und aus dieser vollkommenen Liebe heraus die pure Gnade walten lassen kann? Was hat er dafür getan? Weil, wie gesagt, ich habe es gesagt, Gott ist heilig und das bedeutet, dass seine Wesenszüge sind vollkommen. Und wenn er gerecht ist, dann ist er 100%ige Gerechtigkeit. Aber er ist auch Liebe und er ist 100%ige und reine Liebe. Was hat Gott getan? Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit diejenigen, die an den Glauben, nicht verloren gehen. Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Gottes Sohn wurde Mensch. Und er hatte nicht von Anfang an dieses angeborene, sündige Wesen, dieses Kontrolllose, diese Charaktereigenschaft des kontrolllosen Böses Tuns. Sein Wesen war heilig und gerecht, so wie Gott, und er war Gott selbst. Und dennoch Mensch, 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Er hätte genauso die Möglichkeit gehabt, das Gesetz zu brechen, aber das hat er nicht. Und dann hat er sich kreuzigen lassen und hat das Urteil, was für jeden Menschen bestimmt war, das heißt letztendlich in dem Sinne zu sterben, in der Ewigkeit verloren gegangen zu sein, getrennt zu sein von Gott, dieses Urteil hat er auf sich genommen. Er war von seinem Vater getrennt im Tod. Doch dann ist er wieder auferstanden. Und das ist so krass, weil Jesus hat gesagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus war Gottes Weg, die Gerechtigkeit wiederherzustellen. Er ist diese Gnade, die das Gesetz erfüllt. Diese vollkommen gerechte Gnade. In Jesus kommt Gottes 100%ige Gerechtigkeit und 100%ige Liebe zum Ausdruck. Jesus hat also nicht einfach mal gerade einen Schwamm genommen und die Relevanz alles Bösen weggemacht, weil das ungerecht gewesen wäre. Er hat den Fluch, der durch das Gesetz auf den Menschen gelegen hat, auf sich selbst genommen und damit ausgelöscht. Und ich finde das so krass, wisst ihr, weil es gibt eine Stelle in 2. Mose, da begegnet Mose Gott persönlich. Aber er kann nicht in seine Gegenwart kommen, eben weil er doch Schuld an sich, also weil er doch diese Sünde gewesen hat. Aber Gott sagt, hey, ich kann an dir vorbeiziehen. Ich kann an dir vorbeiziehen, während du unter sowas wie, ich hab sowas wie einen Schutz auf ihm drauf, ja. Also, auf jeden Fall ist Gott auf eine spezielle Art und Weise Mose begegnet, und während er das tut, steht in der Bibel, dass Gott seinen Namen ausgerufen hat, und er hat nicht nur seinen Namen ausgerufen, er hat sich selbst beschrieben. Er hat sich selbst genannt. Und er sagt, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt. Und das finde ich so krass. Das, was hier als erstes einem vorkommt, so, hey, ist ja ein Widerspruch, er ist groß an Gnade und so, und er, er will Gnade walten lassen und er vergibt alles, aber er lässt nichts ungestraft. Er hat nichts ungestraft gelassen. Er hat alles gestraft, aber an seinem Sohn stellvertretend. Nun, Gott ist immer der gleiche. Damals gewesen ist er jetzt und in alle Ewigkeit. Er war schon immer die Liebe selbst. Und er hat seiner Liebe und seiner Gnade Bahn gemacht durch seinen Sohn. Und auch wenn er heilig und gerecht ist und das Böse und die Sünde hasst, er liebt den Menschen über alles. Und schon als er die Erde geschaffen hat, da bestand dieser Plan. Dieser Plan, ich werde alle Strafe auf meinen Sohn packen. Damit ich keinen, der an ihn glaubt und der das annimmt, richten muss, damit keiner von ihnen in der Ewigkeit von mir getrennt ist. Dieses Geschenk nimmt man an, wenn man an Jesus glaubt und ihn in sein Leben lässt und um Vergebung bittet. Und wenn hier einer, ich habe jetzt keine Ahnung, aber wenn hier jemand sitzt, der das noch nicht getan hat, ey, das ist die beste Entscheidung, die du in deinem Leben jemals treffen könntest. Es geht um die Ewigkeit. Und wenn du vielleicht sagst, so, ja, okay, man kann jetzt viele Worte machen und so und viel erzählen, such doch einfach mal nach Gott. Frag doch einfach mal nach Gott. Bete mal so zu ihm. Gott wartet, glaube ich, nur so auf sowas und der hat die witzigsten Art und Weisen, sich Menschen zu offenbaren. Da gibt's die verschiedensten Geschichten. Und ich hoffe, dass wenn vielleicht manche hier waren, die wie ich damals, wenn sie dann im Alten Testament sowas gelesen haben und das nicht ganz so verbinden konnten, dass ich denen vielleicht ein bisschen zum Verständnis helfen konnte und einfach aufzeigen konnte, dass Gott schon immer die Liebe selbst war.